Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Die Olympischen Spiele in Paris sind eröffnet, die olympische Flagge in strömendem Regen gehisst und wir liefern die erste Kritik des Spektakels im deutschen Feuilleton. Dann fassen wir die Debatte um den Ullstein Verlag zusammen, der die Autobiografie von James David Vance aus dem Programm genommen hat, dem Vizepräsidentschaftskandidaten neben Donald Trump. Wir führen Sie ins legendäre Interieur der Züricher Kronenhalle, beamen uns zur neuen UNESCO-Welterbestätte nach Herrnhut in Sachsen und wir besuchen die Gustav Metzger-Retrospektive in Frankfurt am Main. Das Ereignis des Abends. Vor wenigen Minuten hat Frankreichs Präsident Macron die Olympischen Sommerspiele in Paris eröffnet.
Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes.
1,5 Milliarden Zuschauer haben am Abend die spektakuläre Eröffnungsshow der Olympischen Spiele in Paris online und am Fernseher verfolgt. Und damit kehren die Sommerspiele nach London 2012 wieder nach Europa zurück. Das sind Spiele in politisch brisanten Zeiten für das Gastgeberland Frankreich. Aber auch die vielen Krisen und Kriege rund um den Globus werden das Sportgroßereignis mitprägen, hoffentlich nicht in Mitleidenschaft ziehen. Das zeigt sich ja jetzt schon an der sehr angespannten Sicherheitslage, insbesondere nach den Brandanschlägen letzte Nacht auf das französische Schnellzugnetz. Wir wollen die Eröffnungszeremonie mit Jürgen König beleuchten, ehemaliger Paris-Korrespondent unserer Programme und versierter Opernkritiker. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
Wir haben die Eröffnungsfeier hier im Newsroom bei uns zusammen auf dem Großbildschirm geschaut, ich nur mit einem halben Auge. Zum ersten Mal fand die Eröffnung ja nicht mit dem Einzug ins Stadion statt, sondern schwimmend, gleitend auf Booten auf der Seine. Auch von oben kam leider richtig viel Wasser, zum Teil heftiger Regen. Ja, ist die Show ins Wasser gefallen oder hat das Open-Air-Spektakel auf Booten trotzdem funktioniert?
Ja, es hat funktioniert, wenn man auch schon sagen muss, das Wetter hat die Show doch arg beeinträchtigt. Paris unter Wolken, wirklich starker Regen, also nichts mit romantischer, abendlicher Sonnenuntergangsstimmung über der Seine. Man hat sich dann alle Mühe gegeben, die Stimmung hochzuhalten, allen voran die Athleten, die auf diesen über 100 Booten standen und diese 6 Kilometer lange Strecke von der Pont d'Austerlitz, also der Austerlitzbrücke, auf der Seine quer durchs gesamte Pariser Zentrum bis zur Pont Jena, bis zur Jena-Brücke. Da haben die meisten Athleten, so sah das jedenfalls im Fernsehen aus, ununterbrochen gewunken, gejubelt, getanzt, das alles in bunten, teilweise sehr farbenfrohen Uniformen, also aus den jeweiligen Landesverbänden. Das war schon beeindruckend. Schwierig fand ich, dass man von den rund 300.000 Zuschauern, die auf den Tribünen am Flussufer saßen, so wurde das jedenfalls gemeldet, von ihnen hat man nämlich relativ wenig gesehen und schon fast gar nichts gehört. Und gerade wenn man das vergleicht mit einer Stadionatmosphäre, wo das Atmosphärische ja dauerpräsent ist, dann fand ich das schon doch ein bisschen mau. Der Parcours endete dann am Eiffelturm, wo IOC-Präsident Thomas Bach und rund 120 Staatsoberhäupter diese Zeremonie verfolgten. Eben gerade hat dann Präsident Macron die Spiele eröffnet, wurde die olympische Fahne gehisst und da hatte das dann richtig etwas französisch Monumentales, was die einfach richtig gut können. Das olympische Feuer, beziehungsweise wie ich gelernt habe, es heißt der olympische Kessel, wurde entzündet von Zinedine Zidane und Rafael Nadal.
Dieses Vorbeiziehen der Boote hatte für mich so ein bisschen was wie ein Karnevalsumzug am Rosenmontag, wenn die Wagen immer so vorbeiziehen oder Karneval der Kulturen oder CSD. Ja, ja. Inszeniert hat das der junge Theaterregisseur Thomas Joly, wohl zusammen entwickelt mit einer Schriftstellerin und einem Historiker. Also eine Show mitgestaltet von einem Geschichtsprofessor. War das spürbar?
Ja, ja, das hat man gemerkt. Sagen wir so, die ganze Eröffnungsfeier war von, soll ich sagen, zweierlei Charakter. Zum einen eben diese Vorbeifahrt von über 100 kleinen, großen und sehr großen Booten und Schiffen, auf denen eben die Athletinnen und Athleten standen und immerfort winkten. Und zum anderen war es eine große Fernsehshow. Die Organisatoren, sie haben die Zahl genannt, 1,5 Milliarden Menschen, die diese Eröffnungsfeier verfolgt haben. Entsprechend wichtig hat man eben auch die mediale Präsentation dieser Feier genommen. Es gab Kameras auf allen Schiffen, es gab Kameradrohnen mit Luftaufnahmen aus allen nur denkbaren Perspektiven. Dazwischen gab es Einspielfilme, die auf das Innere der Gebäude verwiesen, an denen eben dieser Parcours gerade vorbeikam. Filme und Szenen zum Louvre. Und da kommt jetzt eben Thomas Joly oder auch der Geschichtsprofessor, den Sie genannt haben. Musik vom Musée d'Orsay, vom Grand Palais, vom Eiffelturm. Zur Nationalbibliothek sehr schöne Filme. Da wurde gespielt mit Motiven aus der französischen Literatur, der Malerei, der Musik, der Architektur, des französischen Kinos natürlich. Wobei, wenn ich sage Filme, dann ist das schon wieder zu viel des Guten. Es waren letztendlich Clips vor allem, die sehr, sehr schnell an einem vorbei rauschten. Dann kamen schon wieder 10 Boote mit winkenden Sportlern in bunten Uniformen, dazwischen auf schwimmenden Inseln Künstlerinnen und Künstler, und so ging das über 3 Stunden.
Ja, Künstlerinnen und Künstler, auch unter den FackelträgerInnen waren ja viele Kulturmenschen. Alle fragten sich, wird Céline Dion auftreten oder nicht? Wen haben Sie gesehen?
Also Céline Dion habe ich nicht gesehen, Lady Gaga aber doch. Auch da war gemunkelt worden, kommt sie oder kommt sie nicht. Alles zusammen war das wirklich ein buntes Programm, wie man so sagt, quer durch alle Genres. Ich nenne einige Beispiele. An der Place du Châtelet, da liegen 2 Theater einander gegenüber, das Théâtre du Châtelet und das Théâtre de la Ville. Und da traten gleich 500 Tänzerinnen und Tänzer auf, nicht zuletzt auch mit dem pädagogischen Gedanken dahinter, die Franzosen zum Sport, zum Tanzen zu bringen, weil das alles solche Bewegungsmuffel sind, statistisch nachgewiesenermaßen. Ein Fackelträger symbolisch auf den Dächern von Paris. Wir haben einen goldenen Reiter auf dem Wasser gesehen. Die Metalband Vaugirard spielte an der Conciergerie, also in jenem altehrwürdigen Gebäude, wo Marie Antoinette gefangen gehalten wurde. Es wurden Revolutionsszenen nachgestellt, Revolutionslieder gesungen. Es gab Akrobaten auf den Straßen. Frankreichs berühmter Hochseilartist Nathan Poulain überquerte die Seine in 34 Metern Höhe. Großartig Jakub Josef Orlinski, der gleichzeitig Breakdancer und Countertenor ist. Am Institut de France wurde ein Feuerwerk gezündet. Französische Couturiers, junge Leute machten Brücken zum Laufsteg. Die Flugzeugstaffel der Patrouille de France malte ein Herz an den regnerischen Himmel und so weiter.
Sie merken,
es gab, ich habe hier noch ganz viele Stichworte auf meinem Zettel, aber die erspare ich Ihnen jetzt. Also es war wirklich sehr, sehr viel zu sehen. Problematisch wiederum, dass das eine neue, was es gab, sofort uralt war und auch schon vergessen wurde, weil eben immer ein auch da so in clipartiger Geschwindigkeit eines das andere jagte und auch die Auftritte der Prominenz waren entsprechend irgendwie, kaum dass sie begonnen hatten, schon wieder vorbei und auch aus dem Sinn.
Wie war das denn, um nochmal auf die Boote zu kommen, mit den Nationenbooten von Ländern aus Ländern, die politisch gerade die Nachrichtenlage bestimmen?
Naja, das sind immer so Sachen. Es gab zum Beispiel die Situation, dass die Nationalmannschaften aus dem Iran, dem Irak, aus Island und Israel folgten. Das war einfach dem Alphabet geschuldet. Nun, man weiß, der Iran spricht Israel das Existenzrecht ab. Aber auf diesen vorbeifahrenden Booten beider Länder, da sieht man dann halt diese fröhlichen Sportlergesichter. Natürlich denkt man da irgendwie an die friedensstiftende Kraft des Sportes, also an den olympischen Gedanken, wie ihn Pierre de Coubertin hatte, als er eben 1896 diese olympische Idee wiederbelebte. Das blitzt dann schon für Momente auf, aber dann rauscht schon wieder das nächste durch und es wird natürlich nicht vertieft. Die Fernsehkommentatoren in der ARD, die haben es an dieser Stelle schwer. Ich will das überhaupt nicht kritisieren, denn das sind natürlich Gelegenheiten, wo man irgendetwas schon dazu sagen muss. Und man sagt natürlich da auch was, aber man hat wenig Zeit. Und also bleibt es letztlich bei so dem Verbreiten von Wikipedia-Wissen, also Hinweis auf Krieg, auf Armut, auf Hunger. Aber dann kommt schon wieder das Nächste. Ich weiß nicht, nach Israel war es vielleicht der Libanon, also wenn El dann kommt. Und das ist einfach auf Dauer unbefriedigend. Man tippt das nur an. Aber andererseits, mehr kann eine solche Veranstaltung auch nicht leisten.
Ja, also alles in allem eine gelungene Show, auch mit Blick auf die Sicherheitslage.
Das auf jeden Fall. Also das muss man wirklich sagen, haben die Sicherheitsleute großartig hinbekommen, dass auch diese Brandanschläge, die sie erwähnt haben, auf die Eisenbahn, die es in der Nacht gegeben hatte, dass auch die Feier doch nicht wirklich beeinträchtigen konnten. Es war ein sehr langer Abend. Ich möchte noch hinzufügen, wer Paris kennt und liebt, wird vielleicht hier und da schon auch bei diesen endlosen Fahrten durch der Seine entlang, wird da schon heimatliche Gefühle bekommen haben. Wer noch nie da war, hat von der Stadt eigentlich nicht viel gesehen. Die Abfolge der Boote hatte etwas Monotones, zumal auch die Kameras eben immer weit weg von den Gesichtern der Sportler waren. Es kam keine Stimmung auf durch das Publikum. Es sollte der größte Club Frankreichs werden, so hatte es geheißen. Das ist es nicht ganz geworden und das lag auch am Regen, aber nicht nur.
Eine Agentur schreibt gerade, es waren Wasserspiele der Superlative und eine Hommage an Frankreich in all seiner Diversität.
Das ist schön gesagt.
Jürgen König über die heutige Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris. Besten Dank. James David Vance ist inzwischen ja vor allem bekannt als republikanischer Vizepräsidentschaftskandidat an der Seite von Donald Trump. Dieser Vance hat vor 8 Jahren eine Autobiografie veröffentlicht unter dem Titel Hillbilly Elegy, also Hillbilly Elegie, die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise, so der Untertitel, wurde 2020 für Netflix verfilmt. Damals beim Schreiben war Vance noch ein Kritiker von Donald Trump. Heute tritt er als dessen engster Verbündeter auf. In Deutschland ist dieses Buch vor 7 Jahren im Berliner Ullstein Verlag erschienen, soll sich auch ganz gut verkauft haben. Doch jetzt hat Ullstein das Buch aus dem Programm genommen. In den Feuilletons und in Online-Foren heißt es, Ullstein habe Vance rausgeworfen. Auch der Begriff Cancel Culture macht wieder die Runde. Oliver Jung aus der Deutschlandfunk-Literaturredaktion verfolgt die Debatte. Hallo, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was ist genau passiert und wurde da wirklich gecancelt?
Nein, gecancelt wurde nicht. Es war große Aufregung im Haifischbecken. Man kann die Geschichte aber so erzählen, als sei fast nichts vorgefallen. Der Berliner Ullstein Verlag war im Besitz der Rechte an Hillbilly Elegy, der Autobiografie von Vance, für die deutsche Übersetzung und hat entschieden, diesen Lizenzvertrag nicht zu verlängern. Das ist nichts Besonderes, kommt oft vor. Man hätte einfach nicht nachgedruckt und es kommt auch oft vor, wie in diesem Fall, dass ein kleiner Verlag, hier war das der Verlag Yes Publishing, dann zugreift und nochmal seinen Schnitt macht mit diesen Rechten. Das ist eben passiert, also das Buch wird erscheinen, damit war es kein Canceln, das wirkt erstmal nochmal. Aber es ist natürlich seltsam, dass ein Verlag in dem Moment die Rechte abgibt, in dem so ein deutlich steigender Absatz sich schon abzeichnet mit der Bekanntheit von Vance. Und das hat die Redaktion von Spiegel Online dazu veranlasst, nachzufragen beim Ullstein Verlag. Und der hat in seiner Antwort an Spiegel Online vielleicht mit einer unbedachten Reaktion das alles losgetreten. Da hieß es nämlich in dieser Antwort, inzwischen agiert er, also Vance, offiziell an dessen Seite, gemeint ist Trump, und vertritt eine aggressiv-demagogische, ausgrenzende Politik. Deshalb habe man sich entschlossen, diesen Vertrag nicht zu verlängern. Das ließen sich die Kollegen von Spiegel Online natürlich nicht entgehen und die haben noch am Mittwochabend einen etwas reißerisch aufgemachten Artikel dazu veröffentlicht, der wie ein Framing der ganzen folgenden Debatte wirkt. Vance werde aus dem Verlag geworfen, hieß es da nämlich. Also nicht Verlängerung einer Lizenz, sondern rausgeworfen. Die Verbindung mit einer Haltungsfrage macht aus dem Thema aber tatsächlich etwas Grundsätzliches. Und so ist am Donnerstag dann diese ganze Empörungsmaschine losgelaufen und noch heute konnte man das in allen Feuilletons schließlich lesen.
Es gibt also einen moralischen Vorwurf gegenüber dem Autor, aber anscheinend kein Zweifel an dem verlegten Buch. Kommt sowas häufiger vor?
Das ist richtig. Das Buch wird nicht mal vom Ullstein Verlag in Zweifel gezogen, denn es hatte sehr gute Kritiken. Es zeigt die Probleme der abgehängten Klasse in Amerika. Sogar Scholz soll das gelesen haben und sei davon zu Tränen gerührt gewesen, hat er gesagt. Also das ist gar nicht das Problem, sondern allein der Wandel vom Gegner Trumps zu dessen loyalem Gefährten. Und oft kommen solche moralischen Urteile zum Glück nicht vor hierzulande. Mir fällt vielleicht aus letzter Zeit nur der bedingt vergleichbare Fall von Monika Maron ein, die im Oktober 2020 vom S. Fischer Verlag sozusagen vor die Tür gesetzt wurde, auch mit einer etwas windigen Erklärung. Sie habe in einem Kleinstverlag veröffentlicht, der mit der neuen Rechten zusammenhängt, aber es kam dann irgendwie mehr oder mehr raus, dass sie einfach dem Verlag nicht mehr passte. Und auch da gab es schon eine relativ große Entrüstung unter Journalisten wie unter Autoren.
Und wie ist jetzt das Meinungsbild in den Feuilletons? Also ist das auch ein zweigeteiltes Stimmungsbild entlang der politischen Lager?
Das ist interessant. Es ist nämlich überhaupt nicht zweigeteilt, würde ich sagen, sondern die allermeisten Beobachter von links bis rechts, vom Tagesspiegel und der Bild-Zeitung über die FAZ bis zur SZ und zahlreiche weitere Kommentare, die hatten eigentlich immer denselben Tenor. Das Ganze sei eine dumme, falsche, blamable Entscheidung, eine fatale Ausgrenzung. Der Begriff fiel. Was natürlich wichtig ist, weil man genau das ja Vance vorgeworfen hat, eben, dass er ausgrenzend sei in dem eben zitierten Zitat. Und auch die Medien und Blogs der Rechten sind dann eingestiegen, haben im Grunde dasselbe gesagt, nur halt in ihrer überschäumenden Rhetorik. Und nur ganz wenige mäßigende Stimmen, die haben nur gesagt, dass gar nicht so viel vorgefallen sei, aber auch die waren im Grunde dagegen.
Und wie reagiert der Ullstein Verlag auf diese Negativpresse?
Das kann man sehr schnell sagen, nämlich überhaupt nicht. Auch wir haben in der Literaturredaktion vom Büchermarkt versucht, ein Interview zu bekommen mit dem verlegerischen Geschäftsführer Carsten Kredel, sind aber auch nicht weitergekommen, wie alle anderen Kollegen auch. Der Verlag duckt sich einfach weg, erschreckt vielleicht über die Wucht der Reaktion. Und ganz vielleicht liegt es daran, dass die Ullstein-Gruppe in den 80ern mal eine rechtskonservative Ausrichtung hatte unter dem damaligen Verleger. Das war aber in einer ganz anderen Situation. Aber es mag sein, dass das noch im Hinterkopf mitschwingt und dass man deshalb besonders vorsichtig ist bei solchen Themen. Aber schiefgegangen ist es dennoch.
Was kann man also lernen aus diesem Aufreger?
Ja, positiv könnte man lernen, dass es immer noch eine klare Erwartung gibt der Intellektuellen in diesem Land von rechts bis links, dass Autoren von den Verlagen nicht nach moralischer Integrität beurteilt werden sollten. Zu lernen wäre auch, dass man als Verlag aufpassen muss, wie man kommuniziert. Das ist hier gründlich schiefgegangen. Und leider muss man auch lernen, dass Hasskommentare nur auf so eine Gelegenheit warten. Wenn man sich jetzt den Facebook-Account von Ullstein anschaut, dann erschrickt man, was dort alles zu lesen ist. Von Bücherverbrennungen bis Zensur wird da gefaselt. Es sind die immer gleichen, die dann kommen, aber die auf so eine Gelegenheit natürlich warten.
Oliver Jung aus unserer Literaturredaktion. Danke fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Ein wirklich gelungenes Interior ist ein Raum, wo man sich fühlt, als könnte einem nichts Böses geschehen.
Legendärer Intérieur.
Und die suchen wir in unserer schönen Sommerserie auf. Öffentliche Orte mit einer ganz besonderen Inneneinrichtung, einer ganz besonderen Atmosphäre. Heute geht's nach Zürich in die Kronenhalle. Das ist ein legendäres Restaurant mit angeschlossener Bar, das vor genau 100 Jahren eröffnet wurde. Zu den Gästen der Vergangenheit gehörten James Joyce und Picasso, Lauren Bacall und Golda Meir. Und zu den heutigen StammgästInnen gehört auch die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen. Guten Abend, Frau Bronfen.
Guten Abend.
Für alle, die noch nie dort waren, was macht den Charme der Kronenhalle aus?
Die Kronenhalle hat etwas Altmodisches. Also man spürt ihr an, das ist ein Traditionsort, ein Ort, der für viele Leute wie so eine Art routiniertes Besuchen ausmacht. Das heißt, es ist innen auch eher Holz, es ist auch eher ein bisschen dunkel, es hat natürlich die typischen Stoffservietten, das Silber, was man kennt, das weiße Porzellan, was man eigentlich so aus älteren Restaurants kennt. Es verweigert sich völlig dem Versuch, irgendwie neu, modisch der Zeit angepasst zu sein. Und es zeichnet sich natürlich vor allem auch dadurch aus, dass ganz viele Gemälde an den Wänden hängen, von denen man weiß, dass die frühere Besitzerin die alle selbst bekommen hat.
Ja, Chagall, Picasso, Braque, das war die Privatsammlung der verstorbenen Gründer inzwischen, Zumsteeg hießen die. Ja, die haben ihre Privatsammlung öffentlich gemacht an diesem Ort. Das ist ja eine noble Geste, oder? Zum Züricher Geschnetzelten hochkarätige Kunst serviert zu bekommen?
Und es ist vor allem etwas sehr Ungewöhnliches, weil man das ja praktisch an keinem anderen Restaurant oder kulinarischen Ort finden würde. Es hat ein bisschen etwas vielleicht davon, dass man die eigene großbürgerliche Wohnstube zu einem Restaurant macht. Das heißt, dieses Familiäre im doppelten Sinne ist für die Kronhalle wichtig. Also familiär im Sinne von, man hat das Gefühl, das könnte auch eine riesig große Halle in einem riesig großen Haus sein. Also es hat etwas Häusliches. Und einfach auch die Kronhalle ist natürlich jetzt für viele Touristen interessant, aber es ist natürlich auch ein Ort, der für viele Zürcher und Zürcherinnen ein Stammort ist. Also ich kenne Menschen, die sich jeden Freitag dort verabreden oder ich kenne Leute, die da immer zu bestimmten Anlässen mit ihren Großeltern hin sind. Und ich kenne eben auch Leute, die genau wissen, beispielsweise am Montag sind dann immer diese und diese jene Leute dort. Das heißt, es hat die Qualität von diesen alten Restaurants, aber auch Cafés, wo man wusste, da wird man mit ziemlicher Sicherheit eine bestimmte Reihe Leute treffen, beziehungsweise man wird dort auch gesehen.
Ja, in der Schweizer Literaturgeschichte hat die Kronenhalle auch einen festen Platz. Friedrich Dürrenmatt hat ihr ein Gedicht gewidmet, das beginnt mit dem Vers »Ich bin an wenigen Orten daheim«. Das ist ja das, was Sie auch gerade ansprechen. Ne? Also es gibt Leute, die selbst zum Inventar gehören. Aber ist es immer noch ein Ort, an dem sich eben wie einst Dürrenmatt und Max Frisch auch Literaten treffen?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde zu sagen, das ist wie damals der Ort, wo Literaten sich regelmäßig treffen. Es ist aber sicherlich der Ort, wo beispielsweise während großen Kunstmessen wie Art Basel bestimmte Leute, die vom Ausland hier sind und dann hier Geschäfte machen, die sind dann praktisch täglich, vielleicht sogar manchmal zweimal täglich in der Kronhalle, weil das der Ort ist, wo in dieser Zeit die Leute, die in der Kunst, im Kunstbetrieb arbeiten, wissen, dass die auch alle dort sind. Ja. Der Ort, wo, sagen wir mal, jetzt so Galerien wie Hauser und Wirth natürlich sehr gerne ihre Abendessen machen nach einer Ausstellungseröffnung. Mhm. Also auch wieder der Ort, wo man weiß, wenn das stattfindet, findet man bestimmte Menschen auch dann dort in der Kronenhalle. Und natürlich eben auch der Literaturbetrieb, es ist klar, Leute vom Radio, vom Fernsehen, eben Leute auch von Verlagen, essen regelmäßig dort mit den Bankern und mit den Geldgebern. Also in dem Sinne ist es noch immer eine Art Versammlungspunkt.
Halle signalisiert ja also einen sehr hohen und großen Raum.
Halle ist, wenn man sich darunter einen riesig großen Raum, langen Raum vorstellt, so wie beispielsweise eine Reithalle, das gibt es hier auch, ein Restaurant, das so heißt, das wäre die falsche Assoziation. Ich tendiere zu sagen, wenn man das Halle nennt, dann weil es dort hallt.
Ah, also, ja.
In der Kronhalle nun schon auch auffällig ist, es ist sehr laut. Mhm. Also wenn man jetzt ein wirklich ruhiges, intimes Gespräch führen möchte, ist das nicht der richtige Ort. Also nicht nur, weil man dort gesehen wird, aber weil es eben auch einfach so ist, dass man nicht leise miteinander sprechen kann.
Mhm.
Die Stofftischdecken und die Stoffservietten, es war Stoff, aber nicht so, dass der Schall gedämpft würde, hat aber eben auch wieder dieses Häusliche, dieses Familiäre.
In der Süddeutschen Zeitung gab es mal eine Hommage auf den Beistelltisch, der in der Kronenhalle wohl neben jedem Tisch platziert wird, und den schönen Satz, die Speisekarte ist testamentarisch geregelt, das Essen kommt im Kupfertopf. Also der Gründer hat verfügt, dass dort alles so bleiben muss, wie es war. Weder die Faltung der Tischdecken darf verändert werden, noch die Vorhänge, nicht die Bilder und auch nicht die Speisekarte. Wie schafft es die Kronenhalle trotzdem, lebendig zu bleiben, also am Zahn der Zeit und nicht museal zu erstarren?
Also die Speisekarte, das ist sehr interessant, weil es ist tatsächlich immer dasselbe Essen. Und dann gibt es auch noch Tagemenüs. Und da kommt dann einer der Kellner und der bringt dann, was weiß ich, das Chateaubriand oder irgendein anderes Fleischstück. Oder im Herbst dann das Wild wird dann an einem noch fahrenden Gestelltisch, an dem Beistelltisch vorbeigefahren. Und dann kann man eben zusehen, was man davon vielleicht möchte. Ich glaube, das Wichtige ist, man weiß, was man da bekommt. Also man weiß, man bekommt auch nichts Neues. Also es ist immer der gleiche Gurkensalat, es ist immer eine bestimmte Art von Schnitzel oder Wurst, also ein paar Variationen gibt es vielleicht doch saisonal, aber es ist dieses Vertraute, das Bekannte, was das Essen dort auszeichnet, es trifft sozusagen perfekt die Erwartungen.
Na, uns geht es ja auch hier in dieser Serie auch vor allem um die Einrichtung, darum meine Frage, wenn nicht der Beistelltisch, gibt es vielleicht ein anderes Lieblingsstück von Ihnen aus dem Interieur der Kronenhalle?
Also ich mag das ganze Holz und ich mag, wie gesagt, die Stofftischdecken und die Stoffservietten. Ich mag auch das Besteck, die Silberschalen, weil sie für mich wirklich alle Teil eigentlich noch einer bürgerlichen Kultur der Moderne sind, die man sonst kaum noch anfindet. Also für mich ist, glaube ich, das Interessantere die Art, wie die Sachen dann auf den Tisch angerichtet werden. Und auch natürlich, dass das wie so kleine Tische mit einer kleinen Trennung und dann der nächste Tisch, also es hat auch so ein bisschen etwas, ja fast schon auch von einer Bar, auch wenn es ein Restaurant ist, also die Nähe der Tische zueinander. Das gefällt mir eigentlich auch sehr gut.
Die ganze Kunst kann man ja gar nicht erfassen. Man geht ja nicht an Tische, wo andere Leute sitzen und sagen, ich möchte mal den Chagall hinter Ihnen sehen. Aber gibt es einen Lieblingsplatz, also den Sie dann auch reservieren, dass Sie sagen, ich möchte da bei Picasso sitzen?
Nein, ich treffe mich meistens mit Leuten da und dann warte ich einfach, um zu sehen, an welchen Tisch man mich dieses Mal setzen wird. Es gibt bestimmte sehr erlauchte Gäste, die mich dort einladen, also richtige Stammgäste. Und dann darf ich an den privilegierteren Tischen sitzen und manchmal sitze ich dann an anderen Tischen. Aber ich habe jetzt keinen Lieblingsort.
Solche Orte sind also eine Mischung aus Wohnzimmer und öffentlicher Bühne. Es gibt eine Gastordnung, Dresscode, Business Casual oder Smart Casual. Die Größe der erlaubten Hunde ist vorgeschrieben, also sie müssen unter den Tisch passen. Laptops und längere Telefonate sind nicht erwünscht. Fühlt man sich dort trotzdem frei und entspannt oder ein bisschen wie eine Statistin? Also muss man sich auch immer ein bisschen selbst inszenieren?
Ich glaube, das hängt sehr davon ab, wer man ist und was man dort machen will. Also wenn es für einen der Ort ist, wo man weiß, hier werde ich gesehen, hier könnte ich Leute treffen, dann kann man sich natürlich eher als ein Statist oder Statistin auf dieser Bühne wahrnehmen. Aber wenn man da einfach hingeht, weil man sich mit Leuten treffen will, dann hat das eher was Beruhigendes, weil man kennt das einfach. Und ich habe dann eher das Gefühl, ich blende aus, was um mich herum passiert, weil das ist so gesprächig, so angeregt, so vibrierend, dass gerade in dieser Umtriebigkeit, finde ich, kann man sehr schön einfach jeden einzelnen Tisch auch als so eine Art Oase wahrnehmen. Aber ich gehe jetzt auch hin, um bestimmte Leute dort zu treffen und wenn ich einfach Lust auf eine der Spezialitäten dort habe, mich dann da auch drüber zu freuen und gehe jetzt nicht aus anderen Gründen dorthin.
Die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen über das legendäre Interieur und die Stimmung in der Züricher Kronenhalle. Herzlichen Dank, Frau Bronfen.
Ich danke Ihnen.
Für mich nicht so einfach, dort einfach mal hinzugehen von Berlin aus. Anders ist das mit unserem morgigen Tipp, dem legendären Bauhaus-Interieur der Berliner Schokoladenmanufaktur Hamann. Und jetzt im weiteren Verlauf der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris hat tatsächlich noch die unheilbar kranke Céline Dion gesungen. 4 Jahre ist sie nicht mehr aufgetreten und das war wohl ein großes Risiko, aber sie hat es gemeistert auf der ersten Etage des Eiffelturms mit Edith Piaf's L'Hymne à l'amour. Weiter geht's mit Viktoria Eglau.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die US-amerikanisch-russische Politikwissenschaftlerin Nina Khrushcheva hat sich gegen eine Ächtung russischer Kunst in Zeiten des Ukraine-Kriegs ausgesprochen. Bei ihrer Festrede bei den Salzburger Festspielen kritisierte die Urenkelin des sowjetischen Partei- und Staatschefs Nikita Khrushchev aktuelle Tendenzen, russische Kunstwerke abzulehnen. Auch schon zur Zeit des Kommunismus habe die Kunst den Menschen in Russland eine Möglichkeit geboten, zumindest auf geistiger Ebene, dem politischen System zu entfliehen, so Khrushcheva. Kultur war unsere Freiheit, sagte sie wörtlich. Die an der New Yorker New School lehrende Khrushcheva lobte die Salzburger Festspiele für ihren diesjährigen Russlandschwerpunkt. Mit Weinbergs Der Idiot und Prokofjews Der Spieler stehen 2 Opern nach Romanen des Schriftstellers Dostojewski auf dem Programm. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ehrt die Essayistin Marie-Louise Knott und den Ethnologen Karl-Heinz Kohl. Knott erhält den Johannes-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay. Die Jury lobte unter anderem ihre Arbeit zu Hannah Arendt sowie ihre digitale Kolumne Taktigall über zeitgenössische Lyrik. Karl-Heinz Kohl erhält den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa. Beide Auszeichnungen sind mit jeweils 20.000 Euro dotiert und werden zusammen mit dem Georg-Büchner-Preis verliehen. Der geht in diesem Jahr an den Lyriker Oswald Egger. Vor allem mit seinen Büchern über das Sams, ein freches Fabelwesen, ist er bekannt geworden. Jetzt bekommt der Kinder- und Jugendbuchautor Paul Maar ein eigenes Museum. Es entsteht im fränkischen Hallstatt bei Bamberg. Wie die Stadt mitteilte, soll die Ausstellung Samselsurium künftig dauerhaft zu sehen sein. Paul Maar sagte, er freue sich, dass seine Sammlung und Werke nun in Hallstatt ein Zuhause fänden und seine Bücher und Geschichten für viele Generationen erlebbar würden. Der 1937 geborene Maar erzielt mit seinen Kinder- und Jugendbüchern teils Millionenauflagen. Viele seiner Bücher hat der Autor selbst illustriert. Die UNESCO hat das Weltkulturerbe um 11 neue Stätten erweitert. Unter ihnen ist das Kloster des heiligen Hilarion südlich von Gaza-Stadt. Angesichts des Krieges im Gazastreifen fiel die Entscheidung in einem Dringlichkeitsverfahren. Die Überreste des Hilarion-Klosters wurden 1997 entdeckt. Die Anlage stammt aus dem 4. bis 9. Jahrhundert, also aus der byzantinischen Zeit. Der palästinensische UNESCO-Botschafter Munir Anastas begrüßte die Entscheidung.
Das ist eine Botschaft der Hoffnung an die Menschen in Gaza, dass wir sie nicht vergessen haben, dass wir hart daran arbeiten, dieses Erbe zu schützen, das Teil ihrer Erinnerung ist und ihrer Geschichte.
Weitere neue Welterbestätten sind der Nationalpark Lençóis Maranhenses im Nordosten Brasiliens, der für seine weißen Sanddünen bekannt ist, und der königliche Hof von Tiébélé im Süden von Burkina Faso. Auf dem afrikanischen Kontinent erklärte die UNESCO unter anderem auch die Orte Melkakunture und Balkhit im Hochland von Äthiopien zu Welterbestätten. Sie gelten als bedeutende Fundstätten von prähistorischen Werkzeugen und Fossilien. Zum Weltkulturerbe gehören nun auch die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine in Sachsen.
Und diese neue UNESCO-Welterbestätte wollen wir jetzt besonders herausheben, die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine in Sachsen. Zur heutigen Verkündung des Welterbekomitees in Neu-Delhi, da ist auch Konrad Clemens gereist, Sachsens neuer Medienminister.
Namaste and thank you very much on behalf of Herrnhut.
Für Konrad Clemens war es ein ganz besonderer Moment, sagt er. Denn der frisch gebackene Minister und Chef der sächsischen Staatskanzlei hat eine enge persönliche Beziehung zu Herrnhut.
Ja, ich habe viele Jahre meines Lebens in diesen Herrnhuter Siedlungen gelebt, die hier heute ausgezeichnet wurden. Das ist schon auch für mich persönlich besonders, dass diese Orte, an denen ein Zusammenleben auf Augenhöhe als Kooperation, als offene Gesellschaft, als fast ein familiärer Ort hier so ausgezeichnet wird.
Nach dem Muskauer Park und der Montanregion Erzgebirge hat Sachsen also eine dritte Welterbestätte, sagt Minister Clemens. Jedes Mal etwas Besonderes und auch mit Erwartungen verbunden.
Ja, es wird hoffentlich einen Besucheransturm geben auf die Herrnhuter. Wir werden das auch begleiten als Freistaat Sachsen, haben schon diese Bewerbung finanziell unterstützt und werden Herrnhut da nicht alleine lassen, sondern der gesamte Freistaat Sachsen setzt sich für seine Welterbestätten ein, auch für Bad Muskau und das Erzgebirge. Und da wird es sicherlich viel Unterstützung geben.
Doch was genau macht die Herrnhuter Brüdergemeine aus? Vermutlich mehr als der berühmte Weihnachtsstern. Darüber konnte ich kurz vor der Sendung mit Pfarrer Peter Vogt von der evangelischen Brüdergemeine Herrnhut sprechen. Guten Abend, Herr Vogt.
Guten Abend.
Bevor Irritationen aufkommen, möchte ich Sie zunächst kurz fragen, warum das eigentlich Brüdergemeine und nicht Gemeinde mit D heißt.
Das ist ganz einfach. Das ist die Schreibweise des 18. Jahrhunderts. Da war das Wort Gemeinde noch ohne D in der Lutherbibel beispielsweise. Und der kirchliche Name hat sich dann gebildet und der wurde einfach nicht geändert, als die Sprache sich verändert hat.
Okay. Was ist das Besondere an den Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine?
Das sind, mit dem wissenschaftlichen Fachbegriff gesprochen, Idealstädte, die eine religiöse Siedlung beinhalten. Die sind also auf dem Reißbrett sozusagen konzipiert worden, um ein Gemeinwesen nach religiösen, nach geistlichen, nach kirchlichen Grundsätzen zu ermöglichen.
Ja, und was gibt es da an Architektur, die sowas möglich macht? Was braucht es dafür?
Die meisten dieser Siedlungen sind um einen Platz herum angelegt, der leer ist, aber durch die Wege eine Art Kreuzzeichen zeigt. Es gibt eine große Kirche in den meisten Gemeinsiedlungen, die innen weiß ist. Das ist eine ganz eigene Architektur. Und dann gibt es große Gebäude, die für die ledigen Frauen oder die ledigen Brüder bestimmt waren, die dort kommunitär zusammengelebt haben, das Schwesternhaus und das Brüderhaus. Und die Siedlung war charakterisiert durch eine unsichtbare Geschlechterachse. Und auf der einen Seite des Platzes waren eben die Gebäude und die Einrichtungen für Frauen und auf der anderen Seite die Einrichtungen für die Männer, die Schwesternseite und die Brüderseite. Und auch im Saal, im Kirchensaal gab es diese beiden Seiten und auch auf dem Gottesacker, also bei uns auf dem Friedhof, sind bis heute die Frauen auf der einen Seite begraben und die Brüder, die Männer auf der anderen.
Aber wie leben die Menschen heute in dieser Gemeinschaft?
Ja, wir leben eigentlich jetzt relativ normal, aber Brüdergemeine ist ja ein Programmname, wo es eigentlich darum geht, dass Menschen wie in einer Familie durch den Glauben miteinander verbunden zusammenleben. Das zeigt sich etwa darin, dass wir einfach uns gegenseitig als Schwester oder als Bruder anreden und ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl haben. Und eben wenn Menschen sich gegenseitig treffen oder so, dann ist da immer gleich eine Art von Bekanntschaft und Vertrautheit da, auch wenn man die Person vielleicht gar nicht kennt.
Das heißt, wer da wohnen möchte, muss Mitglied der Gemeinde sein?
Das war früher so, bis vor ungefähr 200 Jahren. Und jetzt ist es so, also Herrnhut, da sind wir eigentlich nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung. Hier kann jeder wohnen, der das möchte. Und unsere Gemeinde kann jeder besuchen, der gerne kommen will. Das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, ob jetzt jemand Mitglied der Brüdergemeinde ist oder nicht. Aber früher war das wirklich eine geschlossene Gesellschaft.
Und wie erleben Sie das heute, also im Vergleich zu den Siedlungen, die drei Dörfer weiterliegen?
Naja, es ist ein stärkerer Zusammenhalt. Ich denke, es ist ein stärkeres bürgerschaftliches Engagement. Man achtet aufeinander, es ist ein Gemeinschaftsgefühl da und auch ein Gefühl für das Gemeinwohl. Also bei uns hier in Herrnhut gibt es einen Kindergarten, eine Schule, eine diakonische Einrichtung mit Altenheim und Schule für geistig behinderte Jugendliche und ein Hospiz. Also das ganze Leben von Kindheit bis zum höchsten Alter ist irgendwie kirchlich begleitet. Und das ist schon ein Zeichen, wie wir auf die Menschen achten.
Wie viele Einwohner hat Herrnhut oder diese Siedlungen?
Die Kommune Herrnhut mit den Dörfern drumherum, 6.000 ungefähr. Der Ort Herrnhut, 1.400. Und unsere Gemeinde hat 530 Mitglieder, allerdings wohnen nicht alle hier vor Ort.
Was bedeutet denn diese UNESCO-Welterbe-Auszeichnung jetzt für den Erhalt und die Zukunft der Siedlung?
Welterbe heißt ja zunächst einmal eine Schutzkategorie. Also die Gebäude stehen jetzt unter einem besonderen Schutz. Die sollen für die Ewigkeit sozusagen erhalten werden. Und dafür gibt es dann vielleicht auch bessere Unterstützung. Das heißt, wir sind ja ständig damit befasst, Dinge zu sanieren und erhoffen uns da ein bisschen bessere Unterstützung, vielleicht auch bessere fachliche Begleitung. Zur gleichen Zeit sehen wir uns auch in der Pflicht, die Gebäude mit Leben zu erfüllen, dass da also auch kirchliches Leben oder bürgerschaftliches Leben stattfindet. Und wir freuen uns, dass dieser Welterbetitel uns natürlich auch in enge Verbindung bringt mit den anderen Siedlungen, die ausgezeichnet worden sind, und hoffen, dass wir auch diese Verbundenheit miteinander stärker beleben und leben können.
Ja, mit Christiansfeld in Dänemark ist schon 2015 eine ähnliche Siedlung als Welterbe der UNESCO anerkannt worden. Und Herrnhut wollte die Anerkennung jetzt zusammen mit Bethlehem im US-Bundesstaat Pennsylvania und mit Grace Hill in Nordirland erreichen. Und das eben ist gelungen. Wie sehen denn die Kontakte aus zu den anderen Gemeinden?
Also die Kontakte sind jetzt auf kirchlicher Seite schon immer irgendwie da gewesen. Meine Frau und ich kannten die Pfarrerin in Grace Hill schon lange, bevor das Thema Welterbe aktuell geworden ist. Ich selber habe in Bethlehem in Pennsylvania studiert, vor über 20 Jahren. Also diese Verbindungen sind einfach durch das kirchliche Leben da. Durch die Welterbe-Bewerbung gab es eine Arbeitsgruppe, wo wir uns regelmäßig getroffen haben, punktuell wirklich mit Besuchen vor Ort, aber meistens eben über Videokonferenz. Und weil dann schon diese Bekanntschaft und Verbundenheit da war, konnten wir auch sehr schnell sehr gut miteinander auch an diesem Projekt arbeiten.
Was die bauliche Substanz angeht, habe ich gelesen, dass man angeblich die Tür aus Sachsen auch in den Siedlungen in Dänemark, Nordirland oder den USA einsetzen könnte.
Ja, das hat damit was zu tun, dass die Handwerker, die eben in den Siedlungen gebaut haben, oft von einer Siedlung in die andere Siedlung weitergezogen sind oder eben ihre Tradition mitgenommen haben. Und damit auch oft die Maßeinheiten, die sie kannten. Und dann hat man dann eben in Bethlehem möglicherweise eben auch mit sächsischen Maßeinheiten gebaut. Ob das mit der Tür wirklich stimmt, müsste man mal ausprobieren. Aber wir haben das nachgemessen und da sind schon sehr, sehr große Ähnlichkeiten.
Gibt es jetzt ein großes Fest?
Ja, am Samstag, also morgen Abend um 19 Uhr auf dem Zinsendorfplatz. Ein Fest für die Herrnhuter und alle, die mit Herrnhut verbunden sind.
Die Siedlung der evangelischen Brüdergemeine Herrnhut in Sachsen ist seit heute auf der Welterbeliste der UNESCO. Dort lebt und wirkt Pfarrer Peter Vogt. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Vogt.
Es war mir ein Vergnügen.
Und dann sind wir mal gespannt, ob morgen in Neu-Delhi noch eine deutsche Bewerbung durchkommt.
Ja.
Das Residenzensemble Schwerin.
Meine Schwester wohnt in Berlin, ihr Freund wohnt in Schwerin und ich wohne hier. Also sie muss sich jetzt entscheiden, wo sie hinfährt.
Okay, und wenn Schwerin es wird, dann verspreche ich morgen Abend ein Gespräch mit dem Bürgermeister der Stadt hier in Fazit.
Das geht immer so weiter, ja. Alles Gute, vielen Dank.
Ihnen auch.
Für das Gespräch und ja, wenn mal wieder was ist, können Sie sich gerne melden.
Machen wir. Bis Tschüss, dann. Herr Vogt.
Tschüss.
Fazit Kunst.
Die Kindheit des Künstlers Gustav Metzger ist von traumatischen Erfahrungen überschattet. 1926 in Nürnberg geboren als Sohn einer jüdisch-orthodoxen Familie. Mit 12 Jahren kommt er in einem der letzten jüdischen Kindertransporte nach England. Seine Eltern und ein Großteil der Familie werden von den Nazis ermordet. Gustav Metzger wird Tischler, Gärtner, Antiquar. Als Überlebender und Staatenloser schreibt er inmitten des atomaren Wettrüstens Manifeste zur Kunst. Jetzt zeigt der Tower des Frankfurter Museums für moderne Kunst die erste Retrospektive des vor 7 Jahren verstorbenen Gustav Metzger in Deutschland. Und Rudolf Schmitz hat sie auf sich wirken lassen.
Ja, er hat Zeichenkurse besucht, sich abends mit Malerei beschäftigt, mit figurativer und abstrakter. Wenn man in dieser chronologisch präsentierten Schau die Resultate sieht, wird man das Gefühl nicht los, dass einer da nur widerstrebend Pinsel, Zeichen, Stift und Farbe benutzt. Immer wieder der Körper, manchmal bis zum Skelett abgemagert, faulige Farben, man denkt an Henry Moore oder auch Miriam Kahn. Und wenn Gustav Metzger einen dreibeinigen Tisch abbildet, dann wirkt dessen Form wie ein Atompilz. Der Künstler engagiert sich ab 1960 in einem Komitee gegen das atomare Wettrüsten, schreibt mehrere Manifeste der autodestruktiven Kunst. Co-Kuratorin Julia Eichler.
Ich finde, glaube ich, sehr interessant, auch nochmal jetzt gerade auf die Materialität des Werks zu gucken. Nämlich, dass es eine konzeptuelle Arbeit ist, dass es eine Arbeitsanweisung ist, die Neuproduktionen erfordert und die eben nicht unbedingt fest materialisiert ist und bleibt. Es gibt ja einen Kunstmarkt, von dem wir alle sehr viel mitbekommen. Und das hat Gustav Metzger nicht interessiert. Im Gegenteil, er hatte ein soziales Anliegen in der Kunst. Autodestructive Art war eine Public Art for Industrial Societies. Es ist also eine Kunst, die der Gesellschaft vor Augen hält, wie sich die Gesellschaft gerade verhält.
Ein Film von 1964 zeigt Gustav Metzger auf einer Londoner Brücke. Vor ihm ein großer Holzrahmen mit aufgespannter Nylonfolie. Er bestreicht sie mit Säure, die sofort Löcher und Risse erzeugt, das Trägermaterial auffrisst, den Blick auf die städtische Realität freigibt. Metzger ist von neu entdeckten Flüssigkristallen fasziniert, die auf Glasobjektträgern in Projektoren unter Hitzeeinwirkung fortwährend Form und Farbe ändern. Er entwirft solche psychedelisch anmutenden Projektionen für Popgruppen wie The Who. Der gitarrenzertrümmernde Pete Townshend versteht sich als sein Schüler. Ein Raum mit 7 Screens zeigt diese entspannt wirkende Aktivität für die Londoner Clubszene. Die folgenden Arbeiten mit Historic Photographs sind schwer zu verkraften. Eine wandgroße Fotografie der Rampe von Auschwitz von SS-Männern gemacht, zeigt die Ankunft ungarischer Juden und Jüdinnen im Juni 1944. Über einen Holzsteg mit dicht anschließender Rückwand werden Besucher und Besucherinnen Teil des Geschehens. Kuratorin und Museumsdirektorin Susanne Pfeffer.
Ja, das Interessante an der Arbeit Historische Fotografie, die Auschwitz-Rampe, ist, dass man sich eigentlich dieser Arbeit gar nicht entziehen kann und dass es auch Sinn und Zweck dieser Arbeit ist, weil wir ja in der Vergangenheit immer wieder erlebt haben, wie Menschen auch den Holocaust verneinen oder auch 80% der Gesellschaft behauptet hat nach dem Zweiten Weltkrieg, sie hätten von nichts gewusst.
Eine Kinderstimme dringt aus einem völlig zerstörten Ford Fiesta. Sie schreit, kill the cars, tötet die Autos. Eine Arbeit von 1996, nachdem Gustav Metzger Zeuge einer Anti-Auto-Demonstration im Londoner Stadtteil Camden geworden war. Es geht um die katastrophalen Auswirkungen des Autoverkehrs in Städten und Siedlungen, um Luftverpestung, soziale Isolation. Durch die Scheiben des Ausstellungsraums im 2. Stock eines Hochhauses erblickt man dann eine beklemmende Außenskulptur. 5 auf den Kopf gestellte kahle Bäume in Betonsockeln, die Wurzeln gestikulieren in der Luft. Susanne Pfeffer.
Man sieht reale Weidenbäume, die mit dem Kopf in Beton eingelassen sind und deren Wurzeln in der Höhe sich erstrecken. Und man wirklich das Gefühl hat, dass diese Bäume strampeln, weil sie halt leiden. Und das ist hier, glaube ich, sehr schön vor dem Hintergrund der Wallanlagen, wo auch Bäume sind, die wiederum umragt werden von Hochhäusern, die auch letztendlich nur reagieren können darauf, was ihnen von der Umwelt zugemutet wird.
Resümee, wieder eine radikale, mit ungeheurem Aufwand inszenierte Ausstellung von Museumsdirektorin Susanne Pfeffer. Mit ihrem Faible für Anti-Kunst schlägt sie immer wieder schmerzende Pflöcke ins Fleisch des Kunstbetriebs. Als wollte sie sagen, machen wir es uns nicht zu einfach. Schauen wir auf die widerborstigen Künstler und Künstlerinnen. Sie hatten und haben ihre guten Gründe.
Der Künstler Gustav Metzger im Tower des Frankfurter Museums für moderne Kunst, dort zu sehen bis Anfang Januar 2025. Eine Empfehlung von unserem Kunstkritiker Rudolf Schmitz. Und jetzt schaut Tobias Wenzel in die gedruckten Feuilletons von Samstag, dem 27. Juli.
Philosophisch grundiert sind die Feuilletons vom Samstag, etwa moralphilosophisch. Manchmal trete ich auf sie und nach einem kurzen, dumpfen Geräusch quellen die Gedärme der Schnecken heraus, liest man in der Taz, verstört das Geständnis eines vielfachen Mordes. Meist aber nehme ich die Gartenschere und guillotiniere sie. Die Täterin, Waltraud Schwab, ihre Opfer, Nacktschnecken. Aber, so die moralische Frage, darf man die töten nur, weil sie unsere Beete leer fressen? Nein, findet Sigrid Tinz mit Blick auf das Karma und die Artenvielfalt. Denn die Taz liefert ein Pro und Contra zum Thema, und das unter der hübschen Überschrift »Um die Schnecke gebracht«. Gegen ein reines Pro und Contra, das die Gesellschaft spaltet, wendet sich im Spiegel der Rechtsphilosoph Christoph Möllers. Die einen fordern, dass der Staat Antisemitismus im Kunstbetrieb verhindert. Die anderen wittern Zensur, schreibt Möllers. Auf die Frage, welche Seite Recht hat, fällt die Antwort leicht. Beide. Das anzuerkennen würde die Debatte ergiebiger, versöhnlicher und problembezogener gestalten. Stattdessen bietet sie dem Publikum die absurde Wahl, entweder gegen Antisemitismus oder gegen Zensur zu sein. Bevor man ein moralisches Urteil fälle, solle man die eigene Empörung in Frage stellen. Man kann natürlich auch einfach die gegnerischen Positionen komplett übernehmen, wie J.D. Vance, den Donald Trump als seinen Vize für den Fall präsentiert hat, dass er wieder Präsident wird. Vance sei wegen seines autobiografischen Bestsellers Hillbilly Elegie bis vor kurzem noch der Darling des linksliberalen Kulturbetriebs gewesen, schreibt der Demokratieforscher Torben Lüttjen in der Frankfurter Allgemeinen. Dann aber habe Vance eine 180-Grad-Wende vollzogen und Trump gegenüber alle vorherigen Überzeugungen widerrufen. Zwar haben sich auch viele andere schon vor Trump in den Staub geworfen, aber wohl keiner mit so viel Werf und Überzeugung, schreibt Lüttjen. Vance verkörpert einen sehr spezifischen Typus. Er ist ein veritabler politischer Konvertit. Das habe im amerikanischen Konservatismus Tradition. Klaus Bittermann bezeichnet Vance als extremen Opportunisten. Für die Taz hat Bittermann die Hillbilly-Elegie nun vor dem Hintergrund von Vance jüngster Karriere noch einmal gelesen. Sein Fazit? Der Bucherfolg beruhe auf einer gewissen Sozialromantik, die durchaus mit Vans reaktionären Positionen als Trump-Vize in Einklang gebracht werden könne. Im Buch beschreibe Vance etwa, wie er in einer Fliesenfirma gearbeitet und zur Entlassung eines vermeintlich faulen Kollegen beigetragen habe. Vance hegt für die Abgehängten also doch nicht Sympathien, wie er in seinem Buch immer wieder behauptet, schreibt Bittermann, sondern nur, wenn sie sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, so wie Vance einst selbst. Im Analogen gibt es kein Produkt, philosophiert Wim Wenders im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung am Beispiel der Fotografie. Das lesen Sie bitte selbst, denn hier bleibt nur noch Zeit für ein bisschen Erkenntnistheorie. Es geht um die olympische Disziplin Luftpistole auf 10 Meter. Kugeln klackern, schreibt Helmut Mayer in der FAZ. Man höre also die Schüsse. Aber auf die Frage, was gibt's da zu sehen, antwortet er, nichts. Denn die Kugel sei zu schnell. Die eigentliche sportliche Leistung bleibe unsichtbar für unser Auge. Immer dann, wenn Zielscheiben eingeblendet werden, hat man es mit einem solchen Ausfall der Wahrnehmbarkeit zu tun. Sie müssen einspringen, wo es schlichtweg nichts zu sehen gibt. Wenn doch die Nacktschnecke auch so schnell wie eine Luftpistolenkugel wäre, dann wäre es unmöglich, sie mit einer Gartenschere zu guillotinieren.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger und morgen Abend wieder für Sie da. Und mit dieser Liebeshymne von Edith Piaf hat die kanadische sehr kranke Sängerin Céline Dion die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris vor kurzem beendet. Während sie auf der ersten Etage des Eiffelturms sang, stieg die Schale mit dem olympischen Feuer an einem Ballon hängend in den Pariser Himmel auf.